Viele NGOs, viele Bildungs- und Hilfsorganisationen haben ihre Arbeit in Afghanistan eingestellt und versuchen nach wie vor verzweifelt, ihre MitarbeiterInnen außer Landes zu bekommen. Wie gehen Sie denn mit der Übernahme der Macht durch die Taliban um?
Wir haben 190 Kolleginnen und Kollegen weiterhin im Land, die arbeiten. Das sind alles afghanische Mitarbeitende. Wir arbeiten seit 30 Jahren ausschließlich mit afghanischen Kolleginnen und Kollegen. Und die haben sich entschieden, im Land weiter zu bleiben. Wir sind ja humanitär und entwicklungszusammenarbeitstechnisch arbeiten wir. Und insofern sind wir da hoffentlich nicht so schlimm gefährdet wie Organisationen, die mit Menschenrechtlerinnen arbeiten. Wir werden im Land als afghanische Organisation wahrgenommen, weil wir vor Ort als afghanische NGO registriert sind. Das bietet uns einen gewissen Schutz und wir arbeiten ausschließlich dort, wo Dorfgemeinschaften uns rufen. Das heißt, sich bei uns melden, weil sie eine Schule bauen möchten oder einen Brunnen oder eine Gesundheitsstation. Das heißt, Projekte, die wir machen, tragen die Dorfgemeinschaften mit und identifizieren sie als ihre eigenen Projekte. Das heißt, auch die Dorfgemeinschaften setzen sich beispielsweise jetzt in Verhandlungen mit den Taliban dafür ein, dass die Mädchen in ihren Dörfern weiter zur Schule gehen können. Es sind die Dorfgemeinschaften, die solche Verhandlungen führen, weil sie die Projekte als ihre wahrnehmen und gar nicht unbedingt als unsere.
Trotz alledem, trotz dieser Einschätzung, haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Einschüchterungen oder Drohungen erfahren? Oder wie, in gewisser Weise sind Sie wahrscheinlich schon gefährdet, weil Sie ja auch zum Beispiel Schulen für Mädchen betreiben, oder?
Richtig, also wir sind, natürlich haben unsere Kolleginnen, vor allem 60% unserer Mitarbeitenden sind Frauen, gucken natürlich mit großer Sorge in die Zukunft und haben auch Angst. Aber bisher haben wir alle weitergearbeitet, auch ohne behelligt zu werden oder bedroht zu werden. Die Schulen sind wieder geöffnet seit dem 4. September, auch zwei Mädchenschulen, die wir haben. Und dort gehen die Schuldirektoren, die Lehrerinnen, aber auch die Schülerinnen ganz normal zur Schule. Unsere Kolleginnen, zum Beispiel auch in den medizinischen Teams, wir haben mobile medizinische Teams, die innerhalb Kabuls Binnenvertriebene versorgen, die dort gestrandet sind auf öffentlichen Plätzen und in Rohbauten und wirklich große humanitäre Not leiden. Diese Teams sind gemischt, auch mit Ärztinnen und Psychologinnen und Hebammen. Und da waren wir sehr unsicher, ob das funktionieren wird, ob diese gemischten medizinischen Teams ausrücken können und Menschen behandeln können. Aber wir durften das, also es wurde zugelassen und bisher konnten wir so arbeiten wie gehabt. Das ist aber natürlich ein großes Risiko, was vor allem die Kolleginnen dabei auf sich nehmen. Und wir stellen frei, ob sie das möchten oder nicht. Aber sie sagen eigentlich alle, auch die Schulleiterinnen, wenn wir jetzt nicht zur Schule gehen, was sind wir dann für Vorbilder auch für die Mädchen? Und wir wollen weiterhelfen und wir wollen weiter arbeiten. Und das macht uns sehr glücklich und froh. Gleichdem wir natürlich stündlich die Sicherheitslage angucken und gerade in Kabul gucken, wie da die Sicherheit für unsere Kolleginnen und ja vor allem Kolleginnen ist.
Was berichten Ihnen denn Ihre Mitarbeiterinnen vor Ort? Was ist Ihre größte Sorge, größten Schwierigkeiten? Vielleicht können Sie uns so ein bisschen Einblick geben.
Also die größte Sorge ist vor allem, sind die Wege von A nach B, die sehr gefährlich sind im Moment. Also für alle Kolleginnen, aber auch für alle Schülerinnen und Projektteilnehmerinnen. Es ist im Moment noch sehr unübersichtlich, die Lage, und auch regional wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt viele bewaffnete Menschen auf der Straße. Nicht alle sind als Taliban richtig eindeutig zu erkennen. Also es gibt eben auch Menschen mit anderen bösen Absichten, die bewaffnet auf der Straße sind und sich als Taliban ausgeben oder irgendwelche komischen Forderungen stellen. Unsere Mädchen zum Beispiel, die Schülerinnen, sagen, sie gehen eben nur in Gruppen. Wir versuchen bestmöglich für alle Kolleginnen Transport zu organisieren, sodass keine Kollegin alleine unterwegs ist als Frau, sondern immer in Gruppen und immer begleitet, eben auch durch Fahrer, sodass diese Wege von A nach B nicht so gefährlich sind, wie sie es sonst sind. Aber es sind ja tatsächlich die Wege.
Was bedeutet denn die Machtübernahme aus Ihrer Sicht für Frauen in Afghanistan jetzt, die Machtübernahme durch die Taliban? Also welche Rechte und Freiheiten von Frauen und Mädchen sind schon wieder eingeschränkt worden?
Also ja, so richtig muss man wahrscheinlich die nächsten 3 Wochen noch abwarten. Und da wird sich so richtig zeigen, welches Gesicht denn da zu erwarten ist. Bisher sind die Taliban ja erstaunlich moderat. Selbst nach der Regierungsbildung, jetzt erst langsam werden die Ministerien wieder neu besetzt, die Arbeit wird neu aufgenommen. Und jetzt beginnt tatsächlich die Zeit, wo die ersten Erlasse erteilt werden. Es wurde der Sport verboten, es wurde Musik verboten. Es ist ganz klar, wird eine sehr strenge Geschlechtertrennung gefordert. Zum Beispiel jetzt auch an den Universitäten, die bisher gemischt unterrichtet wurden. In den Schulen in Afghanistan ist es so, dass die schon die ganze Zeit sehr streng getrennt sind nach Mädchen- und Jungenunterricht. Es gibt keine gemischten Unterrichtsformen, sondern Mädchen haben vormittags und Jungen haben nachmittags und treffen sich dann auch nicht in der Schule. Das wird eben jetzt auch gefordert, zum Beispiel für die Universitäten, was sehr kompliziert ist, weil es nicht genügend weibliche Professoren gibt beispielsweise. Also jetzt wird da mit Vorhängen gearbeitet. Es wird heiß diskutiert, ob Vorlesungen für Frauen oder Studentinnen über Monitor stattfinden können. Also sehr streng wird jetzt genau, die absolute Geschlechtertrennung. Das Gleiche gilt für den medizinischen Bereich. Also Frauen sollen nur noch von Frauen behandelt werden, Männer nur noch von Männern. Das heißt aber auch, dass plötzlich ein sehr großer Bedarf entsteht an weiblichen Medizinerinnen. Und ja, da muss man einfach abwarten, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen und wie die Erlässe dann tatsächlich werden, die ausgegeben werden von den einzelnen Ministerien.
Jetzt gab es in den letzten Wochen mutige Proteste von Frauen auf der Straße, die ja eben stark in den privaten Bereich abgedrängt wurden, sich auch nicht mehr auf der Straße so zeigen sollen. Sie sind trotzdem auf die Straße gegangen, haben dort demonstriert für ihre Freiheit. Können Sie uns da eine Dimension geben, also wie umfangreich diese Proteste waren?
Das weiß ich nicht, wie umfangreich diese Proteste waren. Sie waren aber unglaublich mutig und sehr, sehr couragiert von Frauen, übrigens auch Männern, die mit auf die Straße gegangen sind, mit ihren Frauen, was auch bemerkenswert ist, finde ich, worum man auch sieht, dass eben auch Männer in Afghanistan sich für Frauenrechte einsetzen. Das geht in der westlichen Medienberichterstattung oft unter. Was wichtig war, dass das natürlich eine große Wirkung in die internationale Gemeinschaft hatte, was schön ist, weil ja oft auch kritisiert wurde, dass das afghanische Militär sich zum Beispiel nicht ausreichend engagiert hätte. Also es wurde vor allem in der Welt deutlich, es sind Frauen, die dort für ihre Rechte sich einsetzen und dafür viel, viel riskieren. Dass Demonstrationen seitdem verboten sind und nun ein Erlass verlautbart wurde, dass nur noch genehmigte Demonstrationen erlaubt sind, das hat jetzt diese Demonstrationen erstmal gestoppt. Ich glaube aber, nach außen waren sie ein wichtiges Signal und inwieweit sie nach innen helfen können, weiß man nicht.
Viele Frauen in Afghanistan sind ja mittlerweile besser ausgebildet, mit viel mehr Möglichkeiten als früher, mit einem neuen Selbstbewusstsein. Was ist Ihre Einschätzung? Lassen Sie sich diese Freiheiten wieder nehmen?
Man kann natürlich gegen brachiale Gewalt nicht viel machen, auch wenn man gut ausgebildet ist. Was eine große Chance aber ist, ist, dass diese Frauen eben auch international sehr vernetzt sind, dass sie über soziale Medien, über Internet auch in den letzten 20 Jahren viel Kontakt nach außen hatten, sich vernetzt haben mit anderen. Es gibt wirklich ganz großartige über Social Media Verbindungen und Austausche und Kontakte. Und das ist eine Riesenchance für diese junge Generation, die in der Tat ganz anders aufgestellt ist, als die Mädchen und Frauen es vor 20 Jahren noch waren, oder in der ersten Taliban-Zeit. Es gibt eine zweite Chance, die vielleicht besteht, ist, dass eben auch die Taliban nicht wie vor 20 Jahren sich international isolieren wollen oder können. Sie sind auf internationale finanzielle Unterstützung sehr angewiesen. Sie sind aber auch eigentlich darauf angewiesen, dass sie als Regierung anerkannt werden. Und das ist eben wirklich eine Riesenchance auch und auch eine Verantwortung für die internationale Gemeinschaft, da in ganz engem Dialog zu sein, auch mit dieser neuen Macht. Und tatsächlich gerade finanzielle Zusagen an ganz klare Bedingungen zu knüpfen, was die Einhaltung der Menschenrechte, der Frauen- und der Kinderrechte angeht. Oder auch das Gewährleisten humanitärer Korridore. Denn ich glaube, Sie wissen oder viele wissen, dass die humanitäre Lage im Land extrem besorgniserregend ist. Einmal durch große Vertreibungen, die stattgefunden haben, insbesondere auch seit dem Abzug der internationalen Truppen. Allein seit dem 1. Mai sind 244.000 Menschen neu innerhalb des Landes vertrieben worden durch Gewalt. Zum Beispiel bei der Übernahme, bei dem Kampf um die Provinz Kunduz hat halb Kunduz gebrannt. Viele Familien haben ihre Wohnhäuser verloren in diesen Bränden und in den Gefechten. Und die humanitäre Lage dieser Menschen ist unglaublich prekär und schlecht. Gleichzeitig gab es im Westen des Landes in diesem Jahr eine große Dürre. Über 11 Millionen Menschen haben keine Ernten einfahren können und leiden Hunger. Und wir nähern uns dem Winter. Im November wird es unglaublich kalt werden im Land. Und insgesamt sind innerhalb Afghanistans aktuell 3,5 Millionen Menschen auf der Flucht und sind nicht vorbereitet für kalte Temperaturen. Also stehen da wirklich vor dem Nichts. Zusätzlich zu dem Hunger, zusätzlich zu den Einbußen durch Covid, denn auch die Delta-Variante fordert viele Opfer in Afghanistan. Und da ist die internationale Gemeinschaft schon gefragt, aktiv zu werden und die Hilfe aber eben auch dann mit Menschenrechten und Frauenrechten und Kinderrechten zu verknüpfen.
Sie arbeiten jetzt weiter, der Afghanische Frauenverein arbeitet weiter in Afghanistan. Was sind Ihre Ziele und Forderungen für die nächsten Wochen und Monate?
Also wir arbeiten tatsächlich, 13 von unseren 15 Projekten können im Moment aktuell weiterlaufen. Unsere Schulen sind geöffnet, wir haben Gesundheitskliniken, die alle auf Hochtouren arbeiten, weil eben die medizinische Versorgung so prekär ist und viele internationale Organisationen sich komplett zurückgezogen haben oder erstmal pausieren. Das heißt, es ist für afghanische Normalbürger fast nicht möglich, medizinische Hilfe zu finden im Land. Die staatlichen Kliniken zahlen keine Gehälter und haben keine Medikamente im Moment. Das heißt, auf den Organisationen, die vor Ort im Moment noch sind, lastet eine große Verantwortung. Ja, wir fordern natürlich, wir brauchen da, um diese Verantwortung wahrnehmen zu können, brauchen wir finanzielle Unterstützung. Wir brauchen aber auch die Zusagen, dass wir in Sicherheit arbeiten können, auch dass unsere Kolleginnen geschützt arbeiten können und nicht Opfer von Angriffen werden. Wir brauchen humanitäre Korridore, das heißt, dass Menschen, die das Land verlassen wollen, eben auch Menschen, die jetzt nicht ausgeflogen werden können, wie ja im nur ein Bruchteil der Menschen im Land. Afghanistan hat 40 Millionen Einwohner. Aber wenn Menschen entscheiden, das Land verlassen zu wollen, dann muss es Korridore geben, dass sie in die Nachbarländer fliehen können, ohne Gefahr. Und dass sie das Recht haben auf Schutz durch die internationale Gemeinschaft, entsprechend der Genfer Konvention. Das sind Forderungen, die sehr wichtig sind. Und da muss die internationale Gemeinschaft aktiv für einstehen.
Was benötigen Sie im Augenblick am dringendsten für Ihre weitere Arbeit?
Wir brauchen tatsächlich Spenden und finanzielle Unterstützung. Wir setzen unsere Projekte allein auf Basis von Spenden um. Wir kriegen keine staatlichen Hilfen oder Mittel. Und dadurch, dass wir vor Ort von so vielen Leuten gefragt werden, ob wir brachliegende Projekte anderer NGOs, die also internationaler Hilfsorganisationen, die nicht mehr vor Ort sein können im Moment oder pausieren, übernehmen können, freuen wir uns unglaublich über jede Spende und über jede Hilfe, die es uns ermöglicht, eben Projekte dann auch weiterzuführen, die im Moment pausieren müssen.